Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute am Montag, den 20. August, kümmern wir uns im Podcast um diese Themen. Es geht unter anderem um das Thema, wer eigentlich in Deutschland arbeiten darf als Geflüchteter und wer nicht. Das ist eine ziemlich komplizierte Rechtslage und es ist eben Ermessenssache der Behörden ausschließlich. Und genau das kritisiert Andrea Finsterwald. Die leitet ein mittelständisches Unternehmen in Bayern und sie hatte einen Azubi aus Afghanistan, der ist tiptop integriert, der hat Bock auf seine Arbeit, aber Andrea Finsterwald darf ihn nicht weiter beschäftigen. Und das ärgert sie, und zwar so richtig.
Wir können doch gut beurteilen, ist er geeignet für die Branche, kann er das, versteht er so viel Deutsch, damit er die Anweisungen versteht. Und da haben wir uns schon so in die Ecke gedrängt gefühlt. Also der Unternehmer darf diesbezüglich gar nichts entscheiden.
Er darf gar nichts entscheiden, dabei hat er ja nun im Unternehmen jeden Tag mit den Asylsuchenden zu tun. Wo dieses System hakt und welche Probleme sich ergeben. Für Asylsuchende und auch die Betriebe, die sie einstellen, das gucken wir uns an. Außerdem geht es um den Fußballtransfermarkt. Die Ablösesummen der Spieler, die sind ja teilweise absurd hoch, werden immer höher. Das nervt die Fans. Gleichzeitig wollen die aber auch, dass ihr Bundesliga-Verein international mitspielen kann. Das ist ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Und warum das so ist, das erklärt euch Klaas Rehse aus der Sportredaktion. Am Ende noch ein kleiner Grundkurs in Klingonisch. Ja, ich weiß zumindest so ungefähr, was da gerade besprochen wurde. Das war ein Auszug aus Der kleine Prinz und zwar auf Klingonisch. Lieven Lita, der hat dieses Buch übersetzt, Der kleine Prinz, und er sagt, das ist eigentlich ein super Einstieg für alle, die diese Sprache lernen wollen. Und ich meine, hey, wer will das nicht, Klingonisch lernen? Mehr zum zarten kleinen Prinzen in dieser doch recht harten, aggressiven Sprache erfahrt ihr dann in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr kennt das aus den Kommentarspalten bei Facebook oder bei Twitter. Angeblich nehmen Geflüchtete den Menschen in Deutschland die Jobs weg und gleichzeitig arbeiten die Geflüchteten nicht. Im Prinzip ist das wie mit Schrödingers Katze aus der Physik. Ja, also Schrödingers Katze ist lebendig und tot zur gleichen Zeit. Und Schrödingers Flüchtling arbeitet nicht und nimmt gleichzeitig den anderen den Job weg. Das ist schon eine absurde Argumentation. Ob der sogenannte Spurwechsel, den Andrea Nahles fordert, daran was ändern wird? Mal gucken. Die Chefin der SPD hat ja gesagt, gut integrierten Asylsuchenden, also die einen Job haben, die ausgebildet werden, denen soll man doch bitte schön die Möglichkeit bieten, in Deutschland zu bleiben, auch wenn ihr Asylbescheid abgelehnt worden ist. Wir haben uns das Ganze mal einschätzen lassen von Katharina Hamberger. Das ist unsere Korrespondentin in Berlin. Katharina, wie ist denn aktuell die Lage bei uns? Also wann darf ein Asylsuchender arbeiten und wann nicht?
Also wenn jemand einen Asylantrag gestellt hat, der wurde positiv beschieden, egal in welche Richtung, also ob jemand jetzt Asyl bekommt oder subsidiären Schutz, dann darf derjenige arbeiten ohne irgendeine Einschränkung, obwohl zum Beispiel im subsidiären Schutz die Aufenthaltsdauer auch nur ein Jahr sein kann. Schauen wir mal auf eine andere Gruppe, nämlich die Geduldeten, also diejenigen, deren Asylantrag zum Beispiel abgelehnt worden ist, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht abgeschoben werden können und trotzdem deshalb hier bleiben dürfen, und diejenigen, die noch im laufenden Asylverfahren sind. Die dürfen nach 3 Monaten grundsätzlich auf jeden Fall auch arbeiten. Da gibt es aber dann eine Reihe an Abers. Die brauchen die Einwilligung der Ausländerbehörde. Die wiederum holt sich dann die Zustimmung der Arbeitsagentur ein. Wenn es um bestimmte Berufe geht, um den Arbeitsmarkt zu schützen, dann kann die nochmal vorgeschaltet werden. Das heißt, da wird dann geguckt, ist ein EU-Ausländer da oder ein Deutscher, der vielleicht diese Stelle auch nehmen könnte.
So viel dazu. Genau. Es sei vermeintlich einfach. Das ist es eben nicht. Es ist abhängig von vielen Faktoren. Es ist ja wirklich im Endeffekt dann auch irgendwie eine ganze Kette, die dann so in Gang gesetzt werden muss. Das heißt aber jetzt mal, um das ein bisschen abzukürzen, es ist eben wirklich wesentlich zu gucken, was ist jetzt der einzelne Status, und der entscheidet dann eben darüber, darf jemand arbeiten oder nicht.
Ganz genau so ist das. Wenn jemand zum Beispiel aus einem sicheren Herkunftsland auch kommt, also das ist eine Gruppe, über die wir schon sehr oft gesprochen haben, dann darf derjenige nicht arbeiten hier in Deutschland. Das ist dann ausgeschlossen.
Glaubst du denn, dass Unternehmen manchmal auch genau davon eben abgeschreckt werden, also von dieser komplexen Rechtslage und sich im Zweifel vielleicht dann doch lieber gegen jemanden entscheiden, einen Asylsuchenden, und ihm eben keine Arbeit, keine Ausbildung geben?
Ich glaube, die Frage, die dann immer im Raum steht, ist, will ich diesen Arbeitsplatz freilassen und kann ich mir das eigentlich überhaupt leisten, dass niemand für mich arbeitet? Und ich glaube, da sind viele Unternehmen eben so, dass sie sagen, nee, ich brauche denjenigen, ich brauche einen Facharbeiter, ich brauche einen Lagerarbeiter oder auch eben jemand mit einer bestimmten Qualifikation. Es gibt ja auch Bereiche in Deutschland, Regionen in Deutschland, denen Vollbeschäftigung herrscht, in denen man auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Leute kriegt, und entsprechend, wenn jemand da ist, der Arbeit möchte, den stellt man dann auch gerne ein. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, dass die Firmen, die Leute einstellen, auch wütend sind, wenn es jetzt heißt, jemand, dessen Asylantrag abgewiesen wird und der zurück muss in sein Land, der kann nicht hierbleiben, wenn er Arbeit hat.
Hm. SPD-Chefin Andrea Nahles hat ja eben jetzt gefordert, ne, dass auch abgelehnte Asylbewerber bleiben dürfen, wenn sie eben gut integriert sind, also wenn sie einen Job haben oder eine Ausbildungsstelle. Ist sie sich denn eigentlich sicher, weil das hat sie ja gesagt, sie möchte das auch gerne innerhalb der Koalition, also eben auch mit der SPD und den Partnern eben durchsetzen. Wie ist deine Einschätzung? Wird sie das schaffen?
Ja, das wird noch ganz interessant. Also ich glaube, dass es da durchaus eine Chance dafür gibt. Sie sagt zwar, sie will das gegen den Widerstand der Union durchsetzen, aber es gibt ja auch in der Union den einen oder anderen, der das gut findet. Die Debatte hat ja letzte Woche sogar Daniel Günther angestoßen, also Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Der ist ja bekanntlich bei den Christdemokraten. Und es gibt auch noch viele andere Länderkollegen von Herrn Günther, die sagen, wir finden das eine gute Idee, eben auch von der CDU. Von daher hat die SPD die CDU auf jeden Fall schon mal auf ihrer Seite und damit eigentlich auch die Mehrheit innerhalb der Bundesregierung. Es ist nur noch die CSU, die dagegen ist. Aber ich glaube, dass auch die CSU sich der Realität stellen muss. Und da kennt auch der ein oder andere Bundestagsabgeordnete die Erzählungen aus dem Wahlkreis oder auch die Bitten von Arbeitgebern aus dem Wahlkreis. Ja, warum schiebt ihr den denn ab? Ich könnte doch den brauchen. Was kann ich denn da machen? Also entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass man eine Regelung findet. Und dieses Eckpunktepapier zum Einwanderungsgesetz, das Horst Seehofer letzte Woche vorgestellt hat, das enthält eine Passage, die kann man so interpretieren, dass man sich da vielleicht öffnen könnte und vielleicht mit einer Art Stichtagsregelung arbeiten könnte. Also zum Beispiel, dass man sagt, diejenigen, die jetzt hier schon im Land ist, die eine Arbeit gefunden haben, die haben auch die Möglichkeit, dann tatsächlich einen Spurwechsel zu machen, um dann diesen sogenannten Pull-Faktor zu verhindern. Also dass Menschen hierher kommen, Asyl zu beantragen, um dann nochmal in die Arbeitsmigration zu wechseln.
Katharina Hamberg aus unserem Hauptstadtstudio hat uns erklärt, wann Asylsuchende überhaupt arbeiten dürfen in Deutschland. Das ist eine doch recht komplexe Rechtslage. Wesentlich ist eben, wie die Behörde die entsprechenden Bescheide einschätzt. Daran hängt einfach alles. Und wozu das führen kann, das zeigt folgende Geschichte aus Bayern. Ein junger Mann aus Afghanistan, der eigentlich der richtige Azubi gewesen ist für das Unternehmen, in dem er gearbeitet hat, musste trotzdem gehen.
Habibullah A., 23 Jahre alt, aus Afghanistan, ist wohl das, was man einen gut integrierten Flüchtling nennt. Zuerst arbeitet er als Leiharbeiter bei BMW und fängt dann vor einem Jahr eine Ausbildung zum Stahlbauer an, bei der Finsterwald GmbH im bayerischen Dingolfing. Das Unternehmen sucht händeringend nach Azubis und findet jetzt endlich einen. Habibullah steht jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr auf der Matte für die schwere Schlosserarbeit. Auch sonst sei er äußerst zuverlässig. Das Unternehmen ist sehr zufrieden. Genauso die Berufsschule und der örtliche Sportverein, in dem Habibullah aktiv ist. Doch dann, nach 2 Monaten Ausbildung, bekommt das Unternehmen eine E-Mail von der Ausländerbehörde. Habibullah muss seine Ausbildung sofort abbrechen. Der Grund? Er habe nicht die nötige Ausbildungserlaubnis. Firmenchefin Andrea Finsterwald ringt lange mit den Behörden, investiert viel Zeit und Geld, um die Ausbildung doch noch zu ermöglichen. Doch am Ende scheitert sie. Habibullah muss die Firma verlassen.
Und ich habe mit Andrea Finsterwald, der Chefin von Finsterwald Stahlbau, über ihren ehemaligen Azubi und die komplizierte Situation gesprochen. Vor der Sendung haben wir das gemacht und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie viel Nerven hat sie eigentlich dieses ganze Hin und Her gekostet?
Sehr viel Nerven. Es war auch natürlich auch ein Auf und Ab. Hat natürlich auch die ganze Firma, die ganze Mannschaft beschäftigt. Nicht nur emotional, sondern einfach auch behördenmäßig sehr viel Bürokratie, sehr viel Fragerei. Man fühlt sich ziemlich alleine gelassen. Es war schon sehr schwierig, überhaupt mal Ansprechpartner zu finden, die auf die vielen Fragen Antworten geben konnten.
Sie haben ja eben schon gesagt, das war ja auch für die ganze Belegschaft, nicht nur für Sie persönlich, sondern für alle Mitarbeiter ganz schön aufreibend. Wie haben die denn eigentlich reagiert, als klar war, dass der Habibullah gehen musste? Also konnten die das verstehen?
Wir sind Stahlbausparte, also wir haben sehr fleißige Mitarbeiter. Wir sind auch Multikulti bei uns in der Werkstatt. Wir haben mittlerweile auch unterschiedliche Nationalitäten, eigentlich schon seit längerem Zeitraum. Wir sind ein geselliges Völkchen, also wir stehen feierabends zusammen, es werden oft Probleme diskutiert. Also die Mannschaft konnte es gar nicht verstehen, warum der junge Kerl nicht arbeiten durfte. Beim Vorarbeiter, bei dem er dabei war, der war natürlich sehr zufrieden. Und gerade auch wir als Mittelständler, wir können doch gut beurteilen, ist er geeignet für die Branche, kann er das, versteht er so viel Deutsch, damit er die Anweisungen versteht. Und da haben wir uns schon so in die Ecke gedrängt gefühlt. Also der Unternehmer darf diesbezüglich gar nichts entscheiden. Das Amt entscheidet. Das ist ja eine Ermessensentscheidung, die Arbeitserlaubnis von sein und nicht sein, von arbeiten dürfen und arbeiten nicht dürfen.
Und Ihre Einschätzung war ja ganz eindeutig. Also Sie sagen ja, Habibullah, der war sehr zuverlässig, das war ein guter Auszubildender und die sind eben auch schwer zu finden für Sie im Moment. Ja. Können Sie denn trotzdem nachvollziehen, dass die Behörden eben bei Ihnen gesagt haben, also Sie dürfen den Habibullah nicht weiter beschäftigen, einfach weil es rechtlich nicht möglich ist?
Rechtlich nicht möglich. Wie gesagt, ist eine Ermessensentscheidung. Und bei den Ämtern hat man das Gefühl, dass sie natürlich auch geschürt sind, keine Arbeitserlaubnisse mehr zu erteilen. Weil ein Jahr vorher konnten wir noch einen Flüchtling beschäftigen. Den haben wir jetzt noch und mit dem sind wir sehr zufrieden. Mhm. Und durch den sind wir auch auf den Habib gekommen, weil sie die in der Unterkunft kennengelernt haben. Und der eine hat gesagt, ja, der möchte auch gerne eine Ausbildung machen.
Was halten Sie denn jetzt von dem Vorschlag oder von der Forderung von Andrea Nahles? Die sagt ja eben, also Asylsuchende, die gut integriert sind, die eben einen Job haben, eine Ausbildung, die sollen bleiben dürfen, auch wenn sie wie Habibullah eigentlich kein Asyl bekommen würden. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Der Vorschlag ist insofern gut, aber die Aussage ist ja, die einen Arbeitsplatz haben. Aber es muss auch die betreffen, die nicht in Arbeit sind, weil die würden ja alle gern arbeiten. Oder es gibt viele, die gern arbeiten würden und auch arbeiten könnten. Die andere Frage ist natürlich politisch, was wollen wir denn dann mit den Leuten?
Aber was wünschen Sie sich denn konkret von der Politik?
Ich wünsche mir natürlich von der Politik, dass diese Leute, die können und wollen, dass die arbeiten dürfen.
Haben Sie denn jetzt eigentlich noch Kontakt zum Habibullah? Stehen Sie da irgendwie noch in Verbindung?
Natürlich, wir machen wieder Betriebsausflug, da ist er mit dabei. Also der ist, wissen Sie, gerade jetzt auch das politisch Geforderte, die Integration, das leisten kleine Betriebe, das leisten kleine Firmen. Wir sind sehr familiär orientiert. Gerade da fängt man junge Leute auf, die sind bei uns beschäftigt. Den sozialen Frieden sehe ich auch sehr gefährdet, wenn man die jungen Leute, gerade jetzt auch junge Männer, zum Nichtstun verurteilt. Was sollen die denn den ganzen Tag machen? Die leben dann jetzt auf Staatskosten, das sind unsere Steuergelder, eben auch unsere Werkstattmänner sagen, ja gut, das ist doch nicht zu glauben, jetzt muss er vom Staat fortgebracht werden, so ist der Ausdruck bei uns, und er könnte sich aber selber versorgen.
Ja, da kann man verstehen, dass man manchmal mit dem Kopf schüttelt, so wie zum Beispiel Andrea Finsterwald, das ist die Chefin von Finsterwald Stahl, Bau im bayerischen Dingolfing, und sie hatte bis vor kurzem den Habibullah, einen Asylsuchenden in der Ausbildung, und sie durfte ihn eben nicht weiter beschäftigen, weil in seinen Unterlagen ein zentrales Dokument gefehlt hat.
Deutschlandfunk Nova Update.
Vor einigen Wochen gab es ja eine wilde Diskussion in Deutschland, ob eigentlich bei der Asylvergabe alles so ganz korrekt verläuft. Es gab auch einen Anlass dafür. Beim BAMF in Bremen sollen jahrelang Geflüchtete einfach so Asyl bewilligt bekommen haben, hieß es da. Oder ein anderer kritischer Fall. Ein deutscher Bundeswehrsoldat kann so tun, als sei er syrischer Flüchtling und bekommt Asyl. So, und jetzt gibt es neue Zahlen und die zeigen, es läuft tatsächlich alles ziemlich korrekt. Ann-Kathrin Horn aus der Nachrichtenredaktion, wie sind denn die Zahlen?
Ja, das Bundesinnenministerium hat die Zahlen rausgegeben auf eine Anfrage der Linken. Da heißt es, dass in den ersten 6 Monaten dieses Jahres insgesamt 43.300 Asylanträge nochmal geprüft wurden. Das ist ein normaler normaler Vorgang. Normalerweise wird nach 3 Jahren geprüft, ob es noch Anrecht auf Asyl gibt. Oder es wird geprüft, wenn der Verdacht besteht, dass jemand zu Unrecht Asyl bekommen hat. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr mehr als 100.000 Prüfverfahren eingeleitet. Wie gesagt, mehr als 43.000 wurden fertig geprüft. Und da kam raus, bei 99,3% der Migranten war alles in Ordnung. Die durften ihren Asylstatus behalten. Bei 307 Fällen, das sind 0,7%, da wurde das Asyl aberkannt.
Wann kann es aberkannt werden?
Na, zum Beispiel, wenn rauskommt, jemand hat einen falschen Namen oder eine falsche Story aufgetischt, als er oder sie Asyl beantragt hat. Oder wenn jemand Straftaten begangen hat oder die Behörden ihn oder sie als gefährlich einschätzen. Oder wenn es in dem Land, aus dem der oder die Geflüchtete kommt, wieder besser läuft und es dann keinen Grund mehr für Asyl gibt. So war das zum Beispiel mal mit Flüchtlingen aus Gambia und Kolumbien. Die haben dann kein Asyl mehr bekommen.
Weiß man, was der Grund bei diesen 0,7% dieses Jahr waren? Also wer musste da zurück und warum?
Das wer, kann man sagen, das betraf vor allem Flüchtlinge, die gesagt hatten, dass sie aus Syrien, dem Irak und Afghanistan kommen. Aber der Grund, warum ihnen das Asyl entzogen wurde, wurde vom Innenministerium in diesen Fällen nicht genannt.
Zusammengefasst bedeuten die Zahlen jetzt also, dass tatsächlich fast alle Asylanträge korrekt bewilligt werden?
Ja, kann man so sagen. Also wenn Asyl bewilligt wurde, dann fast immer zu Recht. Die Linke, die die Zahlen ja wissen wollte, kritisiert allerdings was anderes, nämlich, dass das Problem woanders liegt, dass das Problem nicht ist, wer Asyl bekommt, sondern wer es nicht bekommt. Also es gibt nämlich sehr viele Fälle, in denen ein Asylantrag zu Unrecht abgelehnt wird. Das heißt also, die Fehler passieren nicht da, wo Asyl bewilligt wird, sondern dort, wo kein Asyl bewilligt wird. Nur das ist eben nicht so ein Aufreger, sondern eher ein Thema, über das nicht so oft berichtet wird.
Aber trotzdem gibt es ja die Fälle mit dem BAMF und dem Bundeswehrsoldaten, der sich eben als Syrer ausgegeben hatte.
Ja, die gibt es. Gerade nach diesem Fall mit dem Bundeswehrsoldaten wurden auch noch mal viel mehr Asylbewilligungen überprüft. Bei der Sache mit dem BAMF in Bremen muss man sagen, das wurde sehr dramatisch dargestellt. Zum Beispiel von wegen, dass da Korruption im Spiel war. Da hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass wohl viele Vorwürfe überzogen waren. Da wurde eben nicht in großem Stil getäuscht. Es sind zwar Fehler passiert, aber das lag wohl eher daran, dass die Behörde überlastet war. Bisher wurde laut Bundesinnenministerium in 17 Bremer Fällen das Asyl zurückgezogen. Es sollen schon alle Fälle überprüft worden sein und die endgültigen Zahlen werden aber noch ausgewertet.
Das Bundesministerium hat Zahlen dazu vorgelegt, in wie vielen Fällen Migranten das Asyl aberkannt wurde. Das war der Fall bei 0,7%, heißt 99,3% der Migranten haben zu Recht in Deutschland Asyl bekommen. Die Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, seid ihr auch aus dem Urlaub zurück? Schön, freut mich sehr. Und wie geht's euch so? Wenn die Statistik der Siemens Betriebskrankenkasse stimmt, dann steht die Chance 2/3, dass ihr nach dem Urlaub erstmal so einen richtigen Blues bekommt, ja, so einen Urlaubsblues. Der dauert dann so ungefähr zwischen 1 und 3 Tagen und das Ganze hat auch einen Namen, das nennt sich Post-Holiday-Syndrome, ja. Aber nur, weil so viele darunter leiden, heißt das natürlich noch lange nicht, dass das auch euer Schicksal ist. Unser Reporter Stefan Beuting sagt euch, was es mit diesem Syndrom auf sich hat und was man dagegen tun kann.
Das Dilemma ist klar.
Ja, ich komme raus aus einer frei bestimmten Zeit oder freier bestimmten Zeit im Urlaub, aus einer schönen Umgebung mit netten Menschen hoffentlich und schönem Wetter und muss mich jetzt wieder den Erfordernissen des Alltags stellen.
Vom puren Sein zum schnöden Funktionieren. Klar, dass das schon mal ruckelt. Und klar, dass sich Organisationspsychologen wie Stefan Poppelreuter mit solchen Umbrüchen gerne beschäftigen.
Und das kann für den einen oder anderen schon mal morgens die kalte Dusche sein, weil der Kontrast einfach sehr groß ist.
Erstes Problem, das Mail-Postfach. Auch an normalen Montagen schon rappelvoll. Nach dem Urlaub ungelesene Mails im dreistelligen Bereich.
Absolutes Überlastungs- oder Informationsüberforderungsphänomen.
Bei dessen Anblick sich vielen der Magen umdreht. Also was tun?
Das kommt Montag erst. Also da sollte man zu Hause sagen, gar nicht reingucken.
Ich checke im Urlaub meine E-Mails.
Na gut, also da habe ich jetzt noch keine Herangehensweise entwickelt.
Poppelreuter hat auf jeden Fall zunächst einen Tipp in Sachen Sortierung. Erster Schritt, Werbung und Spam weg. Zweiter Schritt?
Man kann aussortieren, wo man in CC steht. Ja, das ist auch etwas, wo man sagen kann, brauche ich jetzt nicht lesen, um die Information, die dort zur Verfügung gestellt hat, für mich so zuzuschneiden, dass ich sie auch verarbeiten kann. Und aus den 300 Mails werden dann ganz schnell auch nur noch 30, die wirklich wichtig sind.
Stichwort Priorisierung. Die Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer rät dazu, erst einmal gar nicht den Rechner anzumachen, sondern zunächst einmal Stift und Papier zu nehmen. Drei Kästchen malen für die drei wichtigen Tagesaufgaben und die dann mit ganz wenigen Stichworten füllen. Und eins davon sind dann vielleicht Mails.
Sie können lernen, Ihre Arbeitsorganisation so zu optimieren, dass Sie Ihre Prioritäten setzen können und gleichzeitig nicht den Überblick verlieren. Denn wenn Sie anfangen, sich in E-Mails zu verzetteln, dann sind Sie im Stress und können am Schluss gar nichts mehr schaffen.
Neben den E-Mails gibt es noch eine Baustelle emotionaler Art. Den Urlaubs-Arbeits-Clash auf zwischenmenschlicher Ebene.
Dieser ätzende Gesichtsausdruck, den diese Leute dann drauf haben. Die sehen so entspannt aus und so glücklich. Und ich denke mir so, ah, ja, schön für dich.
Wobei doch gute Laune eigentlich ansteckend sein soll. Hier offensichtlich ein schmaler Grat.
Nur wenn ich zu viel davon bringe, von meiner Euphorie und die in der Situation momentan so verausgabt sind, ja, dass sie das gar nicht aufnehmen können. Wenn ich denen bewusst mache, wie groß die Fallhöhe ist zwischen denen und mir, dann gibt es Probleme.
Also ich mache es zumindest nicht, dass ich Leuten meine Glückseligkeit ins Gesicht drücke.
Ich komme nicht zur Arbeit oder sage, oh, war das geil und Mann, ich habe 15 Frauen kennengelernt, das interessiert doch keinen. Also wenn sie fragen, ja, ansonsten sehe ich gar nichts.
Andererseits soll und muss das doch auch gehen, die Entspannung des Urlaubs noch in den Alltag mit herüber zu retten.
Aber es macht immer Sinn, den ersten Tag nach dem Urlaub auch möglichst gar nicht fix zu verplanen, sich Freiräume zu lassen, um mit den Kolleginnen und Kollegen auch mal ein bisschen über den Urlaub zu reden, um ein bisschen nachzuschwingen.
Das Shampoo, was ich im Urlaub benutzt habe, benutze ich dann auch, wenn ich wieder hier bin. Dann hält das Urlaubsfeeling zumindest beim Duschen ein bisschen länger an, weil der Geruch dann so ist, auch mit Sonnencreme so. Ja. Und so mache ich das mal mit Shampoo.
Entscheidend ist aber vor allem, was ich vor dem Urlaub gemacht habe.
Also wenn ich es nicht schaffe, den Schreibtisch einigermaßen strukturiert und aufgeräumt zurückzulassen, dann werde ich diese Unstrukturiertheit und Unaufgeräumtheit auch in meinem Kopf mitnehmen. Und da sind dann unbearbeitete Aufgaben, Dinge, die nur halb fertig gestellt worden sind, Dinge, die noch erledigt werden sollten oder erledigt werden müssten. Und das wird mich im Urlaub dann auch weiter beschäftigen.
Und die dann den Wiedereinstieg extra fies machen. Was sonst noch für Anspannung sorgt? Der Trend geht momentan zu vielen kleinen Urlauben über das Jahr verteilt. Die sind oft so kurz, dass kaum Gelegenheit zur Entspannung bleibt, sagt Stefan Poppelreuter.
Kurzurlaube oder Wochenendtrips haben in der Regel keinen großen erholsamen Wert. Längere Urlaube können aber durchaus, wenn ich das geschickt anstelle und mich immer wieder auch daran erinnere und darauf konzentriere, was ich dort erlebt habe, durchaus Wochen, wenn nicht sogar Monate anhalten, im Idealfall bis zum nächsten Urlaub.
Geil, ich war noch nicht im Urlaub. Ich habe also jetzt noch die Chance, alles richtig zu machen. Ich bin so beruhigt, dass unser Reporter Stefan Beuting uns das erklärt hat, wie man den Post-Holiday-Blues vermeiden kann. Ja, also in diesem Sinne, falls ihr auch noch nicht im Urlaub gewesen seid, dann mal ran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine vogelwilde Angelegenheit ist dieser Fußballtransfermarkt. National und international kann man nicht erst seit vorgestern beobachten. Ein Beispiel von vielen: Thilo Kehrer, bisher Schalke 04, ist erst 21 Jahre alt, talentiert, ohne Frage, hat aber noch nicht bewiesen, dass er so richtig beständig spielen kann. War Paris Saint-Germain, aber egal, die haben trotzdem 37 Millionen für ihn bezahlt. Wenn wir mal nur innerhalb der Bundesliga bleiben, können wir auch noch mal auf Borussia Dortmund zum Beispiel gucken. Die haben Abdou Diallo gekauft von Mainz für 28 Millionen. Schon ganz schön irre Summen, zumindest so für normalsterbliche Menschen wie du und ich. Klaas Rehse aus unserer Sportredaktion kann das Ganze noch ein bisschen besser für uns einschätzen. Klaas, dass die Ablösesummen viel zu hoch sind, darüber sind sich viele einig. Es gibt auch eine aktuelle Umfrage dazu. Ergebnis: 65% der Deutschen lehnen diese Summen ab. Andererseits wollen die Fans natürlich, dass ihr Verein auch international mithalten kann. Wie passt das zusammen?
Na, eigentlich passt es gar nicht mehr zusammen mittlerweile, denn die internationalen Erfolge, die erzielen halt nur noch die Mannschaften, die auch über viel Geld verfügen. Und auch die nationalen Erfolge, die bekommen eigentlich nur die Mannschaften hin, die halt auch die große Kohle haben. Und hier hat sich global ein Markt entwickelt, der halt nicht mehr nur noch für Fußballvereine und Fans interessant ist, sondern für Unternehmen, für Investmentfonds oder für ganze Länder, die Geld investieren. Und die besten Spieler bekommen dann halt die Vereine, die am meisten Geld zur Verfügung haben. Beste Beispiele hier, Manchester City oder Paris Saint-Germain. Die waren vor wenigen Jahren noch nicht so die großen Nummern, aber dank großer Investitionen aus Abu Dhabi und Katar haben sie jetzt halt die teuersten Spieler. Anspruch und Wirklichkeit können also nur zusammenpassen, wenn auch Geld vorhanden ist.
Jürgen Klopp, der Trainer vom FC Liverpool, der hat ja jetzt in einem Interview mit dem Kicker gesagt, gute Spieler zu finden, die gleichzeitig noch, naja, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig günstig sind, das sei mittlerweile eine fast unmögliche Aufgabe. Stimmt das? Siehst du das auch so?
Na, vor allen Dingen für einen Club wie den FC Liverpool stimmt das auf jeden Fall. Wenn die irgendwo anklopfen und sich nach dem Spieler erkundigen, dann wird es natürlich direkt teurer, weil auch alle wissen, dass der FC Liverpool viel Geld hat. Und man muss sagen, dass das Scouting halt weltweit funktioniert. Da gibt's kaum noch Spieler, die nicht bekannt sind, wenn sie irgendwo mal Talent nur angedeutet haben. Aber dennoch gibt es natürlich auf anderem Niveau die Möglichkeit, auch mit weniger Geld gute Mannschaften zusammenzustellen. Der FC Freiburg oder auch die aktuellen Aufsteiger in die ersten Liga, der FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf, sind da gute Beispiele. Aber diese Clubs, die werden halt auch nie die Champions League gewinnen, was ja das Ziel von Jürgen Klopp ist.
Könnten denn die deutschen Clubs noch mehr zahlen, wenn sie wollten? Oder scheitert es im Endeffekt an der Kohle? Also weil die zum Beispiel nicht so viel auf Halde haben, wie zum Beispiel die Vereine aus der Premier League?
Ja, da muss man klipp und klar Ja sagen. Die Premier League hat alleine einen Fernsehvertrag, der da so viel Geld in die Kassen spült. So viel Geld können deutsche Clubs auf anderen Wegen gar nicht mehr verdienen. Da erhalten selbst die Absteiger aus der Premier League mehr Geld als der FC Bayern München vom Fernsehen. Deshalb ist Mithalten da auch ganz schwierig und die Premier League ist aktuell sicherlich das attraktivste Angebot für Fußballer, wenn es darum geht, sportlich und finanziell seine Profikarriere zu bestreiten.
Wäre es denn nicht sinnvoller, wenn die Vereine das viele Geld eher noch in die Förderung, also für den eigenen Fußballnachwuchs investieren? Wäre das nicht auch ein Erfolgsmodell?
Ja, das klingt immer so leicht. Einfach Kohle in die Jugend stecken und dann ein paar Jahre warten und dann klappt das schon. Das Modell ist ja auch kein Geheimnis und es versuchen auch wirklich alle Vereine, ihre eigenen Spieler zu entwickeln. Das Problem ist aber auch hier, dass die ganz großen Talente auch schon weltweit gescoutet werden. Das heißt, der Wettbewerb zwischen den Vereinen, der findet schon bei den 13-, 14-, 15-Jährigen statt. Und wenn ein Verein dann doch ein großes Talent übersieht, was sich vielleicht erst mit 18, 19, 20 entwickelt, dann wechseln die Jungs dann halt erst und das lohnt sich dann vielleicht auch finanziell für den Verein, der ausgebildet hat, aber den sportlichen Erfolg und auch die weitere Gewinne, die sich aus sportlichem Erfolg ergeben, die hat halt ein anderer.
Klaas, mit welchem Resümee gehen wir raus aus diesem Gespräch? Ich überlege gerade noch. Also Geld schießt doch Tore. Das ist wahrscheinlich eins, ne?
Das stimmt hundertprozentig. Und man muss vielleicht auch manchmal einfach nicht mehr nur in die Bundesliga gucken und Champions League gucken, sondern vielleicht einfach mal den Verein um die Ecke wieder besuchen. Da gibt es auch schöne Fußballspiele und es kostet nicht alles so viel Geld. Da geht es nicht nur um Geld, da gibt es eine gute Bratwurst, gutes Bier. Reicht auch manchmal.
Das Bratwurst-Argument ist also nicht sehr gut. Also Klaas Riese aus unserer Sportredaktion vom Deutschlandfunk über den Transfermarkt und den kleinen Kohlewahnsinn, der da ja schon seit mehreren Jahren abläuft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So eine zarte, feine, behutsam erzählte Geschichte in so einer harten, aggressiven Sprache. Den kleinen Prinzen und die Klingonen aus dem Star Trek-Universum würde man jetzt nicht direkt miteinander in Verbindung bringen, aber was wäre das Leben ohne Widersprüche, ne? Also, die Geschichte vom kleinen Prinzen ist übersetzt worden und zwar auf Klingonisch. Eine Kostprobe haben wir auch schon. Ihr hört jetzt eine kleine Szene und zwar vom Beginn der Geschichte. Der Erzähler macht ja dann eine Bruchlandung in der Sahara, wird am nächsten Morgen geweckt von einer kleinen Stimme und die sagt, male mir ein Schaf. Liven Lita hat das eingesprochen, zusammen mit der kleinen Tochter. Liven, ist das richtig?
Ja, genau richtig. Das war meine Tochter Aurelie.
Okay, alles klar. Also auch schon wahrscheinlich im fortgeschrittenen Kurs Klingonisch. Liven bringt anderen Menschen Klingonisch bei. Das ist nämlich eine echte Sprache. Und er hat auch noch einen eigenen Videokanal mit Sprachkurs. Also Liven, du hast den kleinen Prinzen auf Klingonisch übersetzt. Wozu brauchen wir das?
Also ich habe gedacht, das ist eigentlich eine schöne Lektüre, um eben Klingonisch zu lernen, weil nämlich die Geschichte vom kleinen Prinzen ist eigentlich relativ simpel gehalten. Sie ist sehr gut verständlich und auch sehr gut bekannt. Und deswegen dachte ich mir, dass das eben für jemanden, der Klingonisch lernen möchte, mal etwas anderes ist, als zum Beispiel den klingonischen Hamlet zu lesen, der ja schon auf Deutsch schon eine schwere Lektüre ist.
Ja, allerdings, das kann man wohl sagen. Okay, aber hat dich denn vielleicht auch dieses Widersprüchliche ein bisschen gereizt? Weil ich finde, ganz ehrlich, der kleine Prinz, so ein zarter, so ein feingliedriger Charakter, der ja einfach in diesem Buch ist, und dann eben die Klingonen, die ja schon sehr derb einfach sind und sehr direkt in der Sprache, hart aggressiv. Hat dich das vielleicht auch gereizt?
Ja, tatsächlich wollte ich auch so ein bisschen zeigen, dass die klingonische Sprache eben nicht nur negativ ist und dass man nicht nur Geschichten irgendwie über Krieg und Ehre erzählen kann, sondern auch ein Thema wie der kleine Prinz kann mit der klingonischen Sprache formuliert werden. Und das wollte ich mit diesem Werk eigentlich auch beweisen.
Wo gab es denn Schwierigkeiten? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat das Klingonische ja im Endeffekt nicht für jedes Wort, das wir so kennen, auch die Entsprechung im Klingonischen, oder?
Ja, in der Tat musste man die Geschichte stellenweise ganz klein anpassen. Beim Übersetzen geht es ja nicht immer darum, nur Wörter zu übersetzen. Man muss auch Ideen übertragen. Und so wie zum Beispiel gefragt wird, bitte, zeichne mir ein Schaf. Es gibt ja kein Wort für bitte. Klingonen sagen nicht bitte. Also in diesem Satz, was wir eben so schön gehört hatten, die Kinderstimme, das war dann das Wort Chebel noch. Und das heißt so viel wie, tu mir den Gefallen oder mach mir die Freude.
Und warum haben die kein Wort für bitte?
Ja, weil Klingonen einfach sehr direkt sind.
Okay.
Klingonen haben keine Höflichkeitsredewendungen, die kommen sehr schnell auf den Punkt. Und das ist auch das, was mir an der Sprache so gefällt. Sie ist sehr kurz und prägnant. Und so gibt es zum Beispiel Szenen im Kleinen Prinz, wo jemand guten Tag sagt. Im Klingonischen wird auch das nicht übersetzt, sondern da heißt es so viel wie, hier, hör mir zu. Und der andere sagt dann, was willst du? Das ist sehr direkt.
Ja, okay. Wie lange hast du daran gesessen, an dieser Übersetzung?
Das ist eigentlich schwer zu sagen. Also ich habe angefangen vor 14 Jahren, aber ich habe auch nicht konsequent daran weitergearbeitet. Und gerade am Anfang war es auch so, dass mir viele Vokabeln gefehlt hatten, die aber zum Glück über die Jahre hinweg immer mehr wurden. Also immer neue Vokabeln kamen hier dazu in der Sprache. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, so, jetzt kann ich das Werk auch vervollständigen.
Was glaubst du eigentlich, Lieven, würden die Klingonen und der kleine Prinz, würden sie denn in derselben Galaxie leben und auf demselben Planeten, würden die miteinander klarkommen?
Nein, ich glaube eher nicht. Also der kleine Prinz ist eine sehr untypische klingonische Geschichte und die würden sich eher nicht verstehen, weil der kleine, liebliche, dieser niedliche, nette kleine Prinz, der würde von den Klingonen wahrscheinlich einfach platt gemacht werden, um es ganz direkt auszudrücken. Aber ich finde auch diese Aussagen, wie zum Beispiel nur mit dem Herzen sieht man gut und das Auge eben sieht das Wesentliche nicht, genau das ist eigentlich eine Aussage, die überall gilt. Und auch bei den Klingonen wird gesagt, die wahre Kraft liegt im Herzen. Das ist eine Redewendung. Also Klingonen können viel mehr poetisch sein, als dass man es sich eigentlich vorstellt.
Lieven, ich bin ganz fasziniert, was die Klingonen alles können, auch mit ihrer Sprache. Danke, dass du uns das nochmal ein bisschen erklärt hast hier in Deutschlandfunk Nova. Lieven Lita hat den kleinen Prinzen übersetzt, und zwar ins Klingonische. Buch kommt dann im Oktober, und bei Interesse könnt ihr natürlich gerne versuchen, nachzulesen. Das war das Update für heute Abend. Morgen Abend geht's weiter, und zwar mit Ralf Günther. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal einen feinen Abend. Schön, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ab 18 Uhr dann das Update. Ja, und Pascal Fischer und ich wünschen, weiß ich nicht, uns ein Eis und euch
einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.
Wie immer.
Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.